Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
In einer Welt, die sich schnell wandelt, müssen Vertriebsstrategien nicht nur innovativ sein, sondern auch nachhaltig, um den wachsenden Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Das sagen meine beiden heutigen Interviewgäste. Philipp Borus ist mit über 15 Jahren Erfahrung Experte für professionellen Vertrieb und Aaron Brück, der kreative Stratege, der einen nachhaltigen Kundenservice im Blick hat. Vielleicht hat das noch mit seiner Vergangenheit als Polizist zu tun, das werden wir gleich gemeinsam erfahren. Philipp und Aaron sind übrigens auch selber Podcast-Host und zwar ist deren Podcast der von Christian von Hirschhausen, Holzhausen, da komme ich schon durcheinander, den ganzen Namen, herrlich. Der heißt auf jeden Fall Ziels Podcast Stadtwerke mit Zukunft, auch sehr zu empfehlen, höre ich auch beim Joggen. Und vordergründig wollen wir heute darüber sprechen, wie sich der Vertrieb aktuell und in Zukunft verändern wird, um den Anforderungen natürlich auch der Energiewende immer mehr gerecht zu werden. Und deshalb habe ich die Ehre, Philipp und Aaron heute zu Gast zu haben, die mit jeder Menge Know-how auf dem Gebiet natürlich mit dabei sind. Und sie sind im Hauptberuf Geschäftsführer der Ziels-Gruppe und oder Ziels Group heißt es. Das können wir auch gleich auch nochmal klarstellen, ob es Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird. Und sprechen in ihrem eigenen Podcast viel über das Thema Stadtwerke mit Zukunft. Und heute wollen wir natürlich im Energie im Wandel darüber sprechen, wie die Energiewende mit professionellem Vertrieb funktionieren kann. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Was für eine tolle Anmoderation. Vielen Dank.
Moin, grüß dich. Hallo, danke.
Wir haben gerade im Vorgespräch noch geflaxt. Mal gucken, wer den ersten Knoten in der Zunge hat. Ich bin es, der den ersten Knoten hatte. So rumpel ich war die Anmoderation noch nie. Aber jeder, der mich kennt, weiß, ich bin authentisch und das lassen wir genauso, wie es ist. Wir haben im Vorgespräch gesagt, ich darf als erstes Aaron ansprechen. Ansonsten ist Philipp Marc erschüttert, dass er als erstes gefragt wird. Und Aaron, tatsächlich würde ich auf deine Vergangenheit zunächst einmal eingehen. Du hast es ja tatsächlich geschafft, als Polizist, die Laufbahn als Polizist ein Stück weit zu verlassen und Fachmann im Energiebereich zu werden. Wie kam es dazu? Und die Frage ist, was hat dich praktisch dazu geführt, diesen Pivot oder diese Veränderung in deinem Leben zu machen?
Na, als allererstes ist es ja die Frage, was mache ich nach der Schule, nach dem Studium? Was mache ich für eine Ausbildung? Wohin soll die Reise gehen? Und bei mir war irgendwie die Idee Polizei doch charmant, habe mich beworben, dann haben die mich auch noch genommen und dann habe ich da angefangen und dann wurde mir versprochen, Eignung, Leistung und Befähigung. Ich war also motiviert, habe gesagt, wunderbar, ihr macht also große Karriere, dann hat sich aber nachher rausgestellt, so die Wahrheit war dann eher knicken, lochen, abheften, fahren mit dem Opel Zafira, das hat mich alles nicht so abgeholt und vor allen Dingen hat es mich auch so ein bisschen demotiviert nach und nach, dass die Möglichkeit, mich selbst mit meinen Ideen einzubringen, zwar gewünscht war, vordergründig, aber wenn man ein bisschen hintergründig nachgefragt hat und sich wirklich eingebracht hatte, da war das gar nicht mal so gewünscht. Da war eher im Endeffekt das Verwalten des Vorgegebenen die Aufgabe, was auch ein Stück weit normal ist. Es hat mir aber dann einfach nicht so zugesagt und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich? Es gab zwei Optionen. Damals zu der Zeit wurde das Alter für die Beamten auf Lebenszeit runtergesetzt, auf damals dann 21 Jahre. Und mir war eine Sache ganz bewusst. Wenn ich jetzt den Schritt nicht wage, rauszugehen, ich war damals schon verbeamtet, dann werde ich Beamter auf Lebenszeit und dann werde ich die nächsten 40 Jahre damit zu tun haben, mit meiner Entscheidung zu hadern. Hätte, könnte, würde, was hätte ich alles tun können, wenn ich nur gemacht hätte, täte. Und im Konjunktiv wollte ich einfach nicht verweilen, deswegen die klare Entscheidung dann von einem Tag auf den anderen. Ich habe gekündigt und bin dann in den Vertrieb gekommen. Und Vertrieb ist ja am Ende des Tages, wie so oft, ja gar nichts Planbares. Feuerwehrmann, Arzt, Pilot, Polizei, das ist planbar. Niemand mit 15 plant eine Karriere im Außendienst oder am Telefon, im Verkauf. Das passiert dann und dann trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Und so kam ich wie die Jungfrau zum Kinde von der Polizei dann im Verkauf. Was mir extrem geholfen hat, ist, dass ich natürlich vorher schon den Umgang mit Menschen einfach durch die polizeiliche Tätigkeit, natürlich in anderen Situationen, aber dann doch irgendwie den Umgang mit Menschen spannend und gut fand und auch man hat ja bei der polizeilichen Arbeit nicht immer nur mit Zustimmung, manchmal auch mit Ablehnung zu tun, hilft also auch, Resilienz aufzubauen für die Vertriebsarbeit. Und so kam ich dann einfach in Vertrieb in Berührung und habe, long story short, dann im Vertrieb angefangen. Meine erste Tätigkeit war Faxgenehmigungen einzuholen. Ich habe bei Handwerkern angerufen und Faxgenehmigungen eingeholt, um dann später was zu verkaufen. Also total von der Pike auf gelernt, das Thema Verkauf dann auch lieben gelernt. Und wir haben dann, Philipp und ich, uns kennengelernt, nachdem ich einige vertriebliche Stationen dann hatte als Sales Manager, Key Account Manager, dann in dem Energiebereich vor jetzt guten 10 Jahren. Und so ging dann die Reise los. Und deswegen, wie komme ich heute als Geschäftsführer zu der Ehre, diesen Podcast mit aufzunehmen? Da kommt das so ein bisschen her, von der Polizei in den Vertrieb, in den Energiebereich. Und dann hat sich das verselbstständigt. Und der Punkt zur Gründung des Unternehmens war dann einfach die Frage, ähnlich wie bei der Polizei, will ich jetzt lamentieren über das, was nicht geht? Oder will ich das Heft des Handelns selber in die Hand nehmen und es nach meinen Vorstellungen gestalten? Und da war natürlich der große Glücksfall, dass ich da nicht alleine auf dem Berg hoch bin, sondern dass ich da einen starken, fähigen und guten Partner habe wie den Philipp. Und deswegen sind wir heute gemeinsam mit der Seals darauf ausgerichtet, die Stadtwerke und Energieversorger in ihren vertrieblichen Zielen zu unterstützen, damit diese die auch erreichen.
Sehr cool. Vielen Dank, Aaron. Philipp, du bist ja tatsächlich auch schon seit über einem Jahrzehnt in der Energiebranche tätig. Was treibt dich ganz persönlich an? Warum springst du jeden Morgen wieder aufs Neue aus dem Bett und sagst, jo, ich bin dabei?
Ja, gute Frage. Ne? Am liebsten gibt es so Tage, würde man auch mal am liebsten liegen bleiben. Die gibt es bei mir aber eher weniger. Und ich habe tatsächlich vor 17 Jahren angefangen an der Haustür. Ich habe wirklich Strom- und Gasverträge für den Ökostromanbieter an der Haustür verkauft. Ne? Ich war 20 Jahre alt. Hatte irgendwie keine richtige Lust. Ich bin gelernter Bürokaufmann. Das habe ich in der Lehre schon gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und war auch ganz froh, dass sie mich dann dort nicht übernommen hatten. Na, war auch nicht so ambitioniert, dass ich irgendwie da übernommen hätte werden können. Also wäre schon ein Wunder gewesen, hätte der Betrieb mich damals übernommen. Und dann war ich halt auf der Suche und habe dann, tatsächlich war das mein zweites Vorstellungsgespräch, das ich je in meinem Leben hatte. Das erste habe ich übermüdet irgendwie. Aber haben wir jetzt erst drüber geredet, Aaron, habe ich letztes Mal erzählt. Das war früh um 7 angesetzt, ich war gerade arbeitslos, da war man um 7 noch nicht so wach. Ne?
Bewerbungsgespräch um 7 Uhr morgens, das ist meine Ansage.
Ja, das war echt verrückt. Ne? Vielleicht war es gar nicht um 7, mir kommt es jetzt fast 20 Jahre später um 7 vor, weil ich so müde war.
Kann auch sein.
Ja, und dann war dann eine andere Bewerbung. Vom Arbeitsamt kam das, junge Leute, irgendwie junges Team für Vertrieb von Ökostrom gesucht. Ich dahin mit meiner Mutter noch einen C&A-Anzug gekauft. Na, und dann, ach komm, gucken Sie mal nächsten Tag sich den Probetag hier an. Und dann bin ich da mit einem damals 25-Jährigen, ich war 20, von Haus zu Haus gegangen in Wurzen, haben Strom- und Gasverträge verkauft. Und ich dachte, krass, geil, das ist es, das machst du jetzt. Ne? Cooles Team. Die haben gesagt, du musst dich da selbstständig machen. Alles klar, ich zum Gewerbeamt, mich selbstständig gemacht. Ne? Und dass man aber so Finanzamt und was einbehält und Manager nicht ausgibt, das hat mir keiner erzählt. Ne? Das kam dann irgendwie nach 3 Jahren. Da kam schon mal so die erste Tretmine. Aber letztendlich bin ich im Vertrieb immer geblieben. Ich war dann zwischendurch, habe ich dann wirklich mal richtig Vertrieb gelernt bei Bertelsmann. Ich habe teure Bücher verkauft, die Lexikotheken, ne? Und ging ja bei 2.000 Euro los, ging ja bis 15.000, 16.000 Euro in Zeiten, wo Wikipedia gerade anfing, das war 2009, 2010. Und das hat mich dann so richtig gecatcht im Vertrieb. Na, wirklich deswegen auch beim Menschen draußen vor Ort. Die Corona-Zeit hat mir echt wehgetan, wo man keine Hand geben sollte und sich nicht treffen durfte. Das war für mich als Vollblutvertriebler echt schwierig und war dann froh, wo es dann wieder nach draußen ging, wo man sich wieder treffen konnte. Ja, und das ist auch, was mich antreibt. Ne? Also wirklich gerade jetzt in der Energiebranche, da ist immer was Neues los. Die sagen, ey, jetzt war vor kurzem war Commodity tot. Jetzt, also ich habe ja mit Strom und Gas angefangen. Unsere Ersparnis früher war 1 bis 3 Cent beim Kunden. Heute gehst du zum Kunden und dann sparen die den Jahresurlaub. Ne? Die haben irgendwo beim Grundversorger 45 Cent und du kannst über den Tarifrechner hier 26, 27 Cent anbieten. Das sind ja wirklich teilweise Tausende von Euros, die du jetzt dem Endkunden als Ersparnis bringst. Also das ist einfach genial. Also dieser Markt ist seit jetzt fast 20 Jahren bei mir. Jedes Jahr ist irgendwas Neues los, jedes Jahr ist was Spannendes los. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, es ist extrem dynamisch und deswegen macht es einfach so viel Spaß. Und gerade auch jetzt im Bereich Solutions, wo wir uns befinden, ne? So Photovoltaik, Wärmepumpe, das ganze Thema Energiedienstleistung. Ja, also gerade diese hochpreisigen Produkte, das ist das, was mich so antreibt, wo wir stark auch sind und die Versorger unterstützen, weil ja die Versorger an sich ja auch sich neu erfinden müssen. Ne? Es gibt halt jetzt neue neue Player am Markt, coole junge Unternehmen, ne, mit dynamischen Tarifen, mit Photovoltaik und am besten noch alles über ein Energiemanagementsystem. Und dann ist der Kunde dann nie wieder beim Energieversorger. Ja. Und wenn die da alle so langsam bleiben, wie sie derzeit unterwegs sind, dann wird es sehr, sehr schwer für die. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Da kommen wir auch gleich auf genau die Themen. Ich habe ja auch einen dynamischen Stromtarif, bin da auch ein Fan davon und glaube auch zeitgleich, dass die Stadtwerke da deutlich dynamischer werden dürfen. Philipp, du hast jetzt ja den Vorteil, dass du die Energiebranche mit einer kleinen Lücke dazwischen aber mal über 20 Jahre jetzt betrachtet hast. Wie glaubst du, haben sich die Anforderungen an den Vertrieb in dieser Zeit verändert und wie glaubst du, sollte man darauf als Stadtwerk jetzt am besten reagieren?
Ja, du hattest im Vorgespräch auch schon mal angeteasert, Abnehmer. Ne? Also das war ja so das Thema der Energieversorger. Du meldest dich irgendwo an, bist dann Strom- und Gaskunde und im besten Fall haben die Leute sich ja nie gekümmert. Die waren nach einem Grundversorgungstarif und waren Schläfer. Und gerade am Anfang, wo ich so 2015, 2016 habe ich die Seite gewechselt. Vorher habe ich als Makler den Stadtwerken Kunden weggenommen. Irgendwann auf einer Veranstaltung haben dann Stadtwerke mich kennengelernt und haben gesagt, Mensch, du kannst ja mal unseren Außendienst ausbilden. Wir wollen jetzt eigene Außendienste haben. Wir müssen Kunden zurückgewinnen. Langsam geht es ans Eingemachte. Wir müssen unseren Grundversorgungsstatus halten. Das haben die ja gar nicht gemerkt, wo es dann von 100% auf 90, auf 80. Bei 60% haben dann die ersten Versorger Alarm geschlagen. Oh, scheiße, wir müssen jetzt, darf man das bei dir im Podcast überhaupt sagen?
Ich bin ja, alles gut. Ich komme vom Bauernhof, da wird sowas auch mal gesagt.
Sehr gut. Ja. Und dann merken die auf einmal, jetzt müssen wir hier anfangen, jetzt gibt es hier Door-to-Door-Mannschaften, die großen roten Bösen ziehen hier durch unsere Straßen und werben Kunden ab. Und da haben wir so Kundenrückgewinnungstrupps aufgebaut. Also die ersten Energieversorger haben sich geöffnet, auch zum Thema zum bösen Haustürgeschäft oder auch zum bösen Telefongeschäft. Ne? Man darf ja nicht irgendwie einen Kunden anrufen. Das öffnet sich langsam, hat sich viel geöffnet. Es gibt echt richtig coole Versorger, die da sehr, sehr weit sind. Und was halt auch unbedingt passieren muss, dass die einzelnen Bereiche, Stadtwerk hat Glasfaser zum Beispiel mit drin, Telekommunikation, die haben Strom und Gas, die haben das Thema Energiedienstleistungen, die haben auch so öffentlich Kultur und Co. Die müssen mehr miteinander reden. Man muss dem Kunden das volle Stadtwerk, diese volle Regionalität verkaufen, nicht nur den Stromtarif. Ja. Das hat auch damals bei uns so gezogen. Also als ich in diese Kundenrückgewinnung rein bin, also so, sage ich mal, 100, 150, 200 Euro teurer pro Jahr, konnte man damals trotzdem noch gut wegargumentieren mit irgendwelchen Kundenkarten und das oder ein Bundle-Tarif, wo dann was anderes ein bisschen günstiger wurde. Ja, aber dann gar nicht auf den Kunden loszugehen oder gerade, wir haben es auch bei vielen Versorgern gesehen, die haben ein Glasfaserprodukt und die haben ein Wärmepumpenprodukt. Ne? Mhm. Und das sind ja letztendlich beides überwiegend Einfamilienhauskunden. Aber die Abteilungen reden gar nicht miteinander. Die sitzen, die haben irgendwie 30, 40 Vertriebler draußen, die jeden Tag von Einfamilienhaus zu Einfamilienhaus ziehen und Glasfaserprodukt verkaufen wollen. Und die sollen ja die Wärmepumpe nicht verkaufen, aber die könnten eine Anfrage machen oder die könnten auch eine Anfrage für eine Photovoltaikanlage machen. Und das ist auch so unsere Aufgabe als Ziels, da sozusagen im Versorger, im Konzern auch manchmal, je nach Größe des Auftraggebers, da zu vernetzen und darauf hinzuweisen, Mensch, wir sind hier bei deinem Kunden und du hast ein größeres Produktportfolio, redet nochmal miteinander.
Ne? Ja, sicherlich total sinnvoller Punkt, der auch die Effizienz dann nach oben treiben würde. Aaron, du setzt ja auch auf ganz kreative Lösungen im Kundenservice. Könntest du uns mal ein Beispiel dafür geben, wie so innovative Ansätze dabei helfen können, die Kundenbedürfnisse noch effizienter zu bedienen, also gerade im Hintergrund der Energiewende. Was kann man da machen, wo vielleicht heute noch nicht so viele das zum Einsatz bringen? Fällt dir da was ein?
Ich würde mir ja schon wünschen, dass die Sachen, die nachweislich gut funktionieren, weil sie andere Player ja nachweislich gut machen, schon umgesetzt werden. Also das Rad nicht neu erfinden, sondern die Sachen, die gut funktionieren, anschauen, mitmachen, nachmachen, daran hapert es. Also es wird sich oft mit viel Mühe darüber der Kopf zerbrochen, erstmal um die Frage drumherum zu tanzen, wie um die Katze um den heißen Brei. Wir sollten, müssten vielleicht was machen, oh, da passiert irgendwas am Markt. Also das Thema schnelle Entscheidung erstmal zu treffen, das überhaupt Thema Kundenservice und Vertrieb zur Chefsache erklärt wird. Das ist wichtig. Habe ich keine neuen Kunden, habe ich ein Problem. Habe ich Kunden, die nicht glücklich sind, habe ich ein Problem. Habe ich Kunden, die weggehen, weil sie nicht glücklich sind, habe ich ein Problem. Also zu erkennen, wenn ich mich nicht um meinen Kunden kümmere, tut das bei jemand anders. Das hat Abstrahlwirkung auf den Vertrieb, hat Abstrahlwirkung auf den Kundenservice. Und da ist das wirklich eine wichtige Botschaft, dass der Kunde am Ende des Tages dafür sorgt, dass das Unternehmen unternehmensfähig ist und bleibt. Also deine Frage ganz konkret, innovative Lösungen, finde ich super, finde ich klasse. Lass uns gerne sprechen über KI, lass uns gerne sprechen über smarte Lösungen. Lass uns aber vor allen Dingen sprechen über die Frage, warum machen wir im Markt typische, im Markt bewährte Lösungen? Warum implementieren wir die nicht schon heute? Also ich gebe dir ein Beispiel, du hast danach gefragt.
Ja, gerne.
Eine unserer ersten großen Kampagnen war eine Kundenrückgewinnungskampagne. Und das ist jetzt nicht innovativ, wenn wir darüber reden. Und es ist sehr nachvollziehbar, wenn wir darüber reden, dass wenn ein Kunde kündigt, möglicherweise der Kunde das Bedürfnis hat, etwas als Feedback zu bekommen, vielleicht sogar so ein bisschen was wie Mühe und Engagement, den Kunden zu behalten. Wenn gar nichts kommt, das ist ja wie beim Scheidungstermin nicht erscheinen, also mehr Strafen kann man einen Kunden eigentlich gar nicht. Und das war eine unserer ersten Kampagnen, wo wir gefragt haben, was passiert eigentlich mit den Kunden, die kündigen? Die Antwort, du kannst sie dir denken,
nichts.
Nichts passiert, ja, genau richtig. So. Und wir haben erstmal angefangen, ein Verständnis dafür reinzubekommen. Der Kunde kündigt, weil er ein Motiv hat. Das Motiv ist, er ist unzufrieden. Das Motiv ist, er will einen anderen Preis. Das Motiv ist, jemand soll doch mit ihm sprechen. Mhm. Und das haben wir dann erstmal in, ja, die Köpfe versucht reinzubekommen, dass es erstmal die Basis ist, das ernst zu nehmen. Ein Kundensignal, was gesendet wird, ob jemand Neukunde wird oder nicht mehr Kunde wird, das halt einfach zu bewerten und Maßnahmen daraus abzuleiten. Und dann haben wir angefangen, Kundenrückgewinnungsmaßnahmen einfach zu fahren, indem wir ganz simpel einen Hörer in die Hand genommen haben und mal gefragt haben, warum, wieso, weshalb der Kunde überhaupt kündigt. Und siehe da, 70% konnten wir zurückgewinnen.
70%
der Kunden haben wir zurückgewonnen und nicht, weil wir die goldene Hand des Midas und die 10 Gebote der Rhetorik in Verkaufspsychologie an den Kunden getragen haben, sondern weil wir einfach das gemacht haben, was uns als normaler Kunde wichtig ist. Und da reden wir, wie gesagt, noch lange nicht über kluge Strategie, NBAs in CRM-Systemen, die vorschlagen, dieses Produkt ist für diesen Kunden gut geeignet, in diesem Bundle spart er besonders viel, also Next Best Activities, sondern wir reden über die simpelste Form von Kundenbeziehung, Kundenmanagement. Und da würde ich jetzt gar nicht trennen zwischen Vertrieb und Kundenservice. Also zusammengefasst, mein Eindruck ist, wir brauchen auf der einen Seite Vertrieb und Kundenservice muss zur Chefsache gemacht werden. Habe ich keine Kunden, habe ich Probleme. Habe ich Kunden, habe ich Probleme.
Aber
habe ich Kundenservice? Ja, genau. Aber es muss klar sein, dass auch, wenn ich Kunden habe, dass ich mich um die kümmern muss und dass, wenn ich keine Kunden habe, mich darum kümmern muss, dass ich mehr Kunden bekomme. Also deswegen wird es immer Chefsache bleiben, weil egal wie die Situation ist, es muss von oben nach unten die Wichtigkeit durchgegeben werden. Das ist erstmal der Erkenntnisgewinn, Punkt 1. Punkt 2 ist Ressourcen, die im Stadtwerk, im Unternehmen, im EVU sind, auch nutzen. Also es geht viel zu viel Energie flöten durch verschiedene Abstrahlwirkungen, weil sich viele um alles kümmern wollen, aber keiner richtig um etwas. Das heißt, es braucht auch einer den Hut auf, der sich um Kundenzufriedenheit kümmert, sich um Vertrieb kümmert, der sich um Kundenservice kümmert. Und das nach und nach dann auch an den Kunden ranträgt. Und eine dritte Sache, die oft vergessen wird, es braucht so eine Art Prediger im Unternehmen. Damit meine ich, es braucht jemanden, der von Tür zu Tür, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter geht und erklärt, warum das so wichtig ist. Weil was wir erleben ist, diese eingefrorene Haltung, der Kunde ist Kunde und der bleibt Kunde und für jeden Kunden, der geht, kommt ein neuer. Nein, anders. Wir müssen jetzt wirklich in die Beschleunigung kommen und das Engagement auch bringen, jeden Kunden auch halten zu wollen, Kunden zu begeistern, uns als Unternehmen verstehen, was innovativ denkt und sich um einen Kunden kümmert. Das ist noch viel, viel zu selten der Fall. Also raus aus dieser siloartigen Denke, raus aus diesem semi-öffentlichen Bereich und etwas abgucken, was andere Unternehmen schon toll machen.
Also tatsächlich die Basics, sagst du, Aaron, dass da noch ganz viel zu holen ist und das gar nicht um irgendwelche, ich sag mal, NBAs fand ich auch geil. Was war das? Was war das?
Genau, das ist die Next Best Activity. Das
Next
heißt, dass man, gibt es ja mittlerweile einen tollen CRM-Tool. So, ich sage, diese Aufgabe ist abgeschlossen beim Kunden und dann, zack, schlägt das System mir das Folgende vor. Und ja, bin ich der Meinung, wenn wir 80% Basics jetzt erstmal glattziehen würden, dann haben wir nur noch 20% der Kunden, die sagen, ja, aber ich hätte mir gewünscht von meinem Stadtwerk, dass das und das. Also wir brauchen die Kunden nicht überfordern, sondern wir müssen nur die Basics liefern, die ein Kunde erwarten darf. Und da ist mir noch viel zu viel Erklärungsarbeit im Unternehmen, dass es selbstverständlich wird, einen Kunden auch zufriedenzustellen, im Vertrieb und im Service.
Ja, Aaron, du hast eben erwähnt, dass praktisch andere Branchen das zum Teil besser machen? Wo inspiriert ihr euch? Wo sind die Branchen, wo du sagst, okay, da kann man sich tatsächlich als Stadtwerk mal inspirieren lassen, oder das sind tatsächlich Vorgehensweisen, die ihr vielleicht auch vergessen habt, weil ihr das früher vielleicht schon mal anders und besser gemacht habt?
Das sind erstmal die eigenen persönlichen gemachten Erfahrungen, dass der Aufwand, einen Kunden zu betreiben, extrem hoch ist, mit Kosten, mit Schmerzen, mit Ressourcen, mit Einsatz verbunden ist, und dass es schade ist, wenn ein Kunde weggeht. Von daher, Philipp wird ein Lied davon singen können, wenn der an 20 Türen klingelt, einen Kunden schreibt, dann ist ihm wichtig, dass der Kunde auch beim nächsten Jahr immer noch bei ihm bleibt. Deswegen wird er sich um den Kunden immer mal wieder kümmern und auch seine Anliegen ernst nehmen. Also erstmal A, aus den eigen gemachten Erfahrungen, B, aber natürlich auch aus den eigenen gemachten Erfahrungen als Konsument. Also ich habe die Erwartungshaltung, wenn ich was bestelle, ist er schnell da. Wenn ich was reklamiere, geht das einfach. Ich habe die Erwartungshaltung, wenn ich Kundensupport anschreibe, dass der mir antwortet. Wenn ich da anrufe, dass jemand dran geht. Selbstverständlichkeiten. Jeder, der im Stadtwerk heute arbeitet und diese Selbstverständlichkeiten für sich in Anspruch nimmt, der soll mal bei seiner eigenen Hotline anrufen, mal fragen, wie dort die Qualität und wie die Beratungsleistung ist. Da wird es manche geben, die sagen, das würde ich mir als Kunde anders wünschen. Da wird es einige geben, die sagen, gefällt mir richtig gut. Und da wird es andere geben, da hätte ich es schön gefunden, wenn er dran gegangen wäre. Also das sind erstmal so die eigenen Sachen. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass wir von Playern, bleiben wir mal im Energiemarkt, die es schon gut machen, einfach kopieren können. Also wir wollen jetzt gar kein Bashing betreiben, das jetzt auch nochmal, ne? Wir erleben Leute, die sind motiviert, die sind engagiert, die scheitern manchmal an den internen eigenen Rahmenbedingungen und an der Frage, warum statt wie geht das, und lass uns nach vorne gehen. Und da kann man einfach, gibt es tolle Verbände, gibt es tolle Netzwerktreffen, ja, einfach mal sich austauschen und nicht siloartig denken, sondern einfach auch sagen, okay, was macht der andere gut, was implementiere ich? Und da ist noch ein Punkt, den Philipp vorhin gesagt hat. In einem Unternehmen gibt es die TK-Sparte, die Commodity-Sparte, die EDL-Sparte. Und wie oft haben wir das erlebt? Die eine Sparte ist total innovativ, total dynamisch, und dann macht man die Tür auf dem Flur auf und dann weht dann schon wie bei so einem Western der Heuballen da raus, und man fragt sich ja, ist das jetzt ein anderes Unternehmen oder was ist hier los? Ne?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Philipp, wenn wir jetzt den Blick gedanklich in Richtung Zukunft werfen, was glaubst du, was sind die größten Chancen im Vertrieb, um praktisch auch das Thema Energiewende zu adressieren, um da diese neuen Produkte mit reinzubekommen? Du hast vorhin schon erwähnt, es geht jetzt ja eher darum, auch diese hochpreisigeren Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Und Aaron, du kannst es gern gedanklich mitspinnen und danach ergänzen. Aber Philipp, vielleicht magst du mal loslegen an der Stelle. Was ist das, was da in den nächsten Jahren hoffentlich von den Kunden begeisternd in Empfang genommen wird?
Ja, die Stadtwerke haben ja einen Riesenvorteil. Der Energieversorger, der regionale Energieversorger hat einen Riesenvorteil durch dieses Maximum an Vertrauen, Sicherheit, was er ausstrahlt. Also gerade jetzt, 2022, Energiekrise, Stromanbieter sind pleite gegangen, du bist wieder in die Ersatzversorgung gerutscht, alle hatten Angst, haben sich Photovoltaikanlagen aufs Dach gebaut und dann haben sie ein Jahr auf ihre Anlage gewartet. Und die Firmen teilweise sind jetzt schon wieder pleite gegangen. Also wir haben jetzt auch eine Pleite in der Photovoltaikbranche schon erlebt. Und die fängt ja gerade erst an. Die wird weitergehen. Und die haben ein mega USP. Das ist einfach Sicherheit, Tradition. Und das ist ein mega Pfund, gerade in der heutigen Zeit. Und gerade auch bei uns hier in Deutschland. Ne? Die Leute sind auch sicherheitsbedürftig. Die wollen, dass das passt. Die wollen in 15 Jahren dann auch jemanden erreichen. Und wir merken, dass wir auch so, wenn wir jetzt ein bisschen teurer sind mit unseren Produkten, gerade so Photovoltaik, Wärmepumpe, wenn wir ein bisschen teurer sind als jetzt der Player vor Ort, der andere Player vor Ort, vielleicht hier Müller Elektrik oder Co., ne, dass wir dann trotzdem an den Tisch kommen und der Kunde trotzdem bei uns abschließt, weil der sagt, okay, mein Energieversorger, den gibt's noch. Müller Elektrik, der hat gar keine Kinder, der hat vielleicht gar keine Nachfolge und der hat sich erst vor 3 Jahren gegründet. Ne? Keine Ahnung, zieh dir mal die Gräfe oder guck mal die Schufa, kann man ja alles machen. Und das ist ein Megafund und das sollten die viel, viel mehr ausspielen. Also dass man wirklich diesen regionalen Faktor und diese Tradition ausspielt, aber trotzdem das in die Zukunft mitbringt. Guck mal, Aaron hat es gerade beschrieben, dass wir auch eine Erwartungshaltung haben. Wir haben ja in Deutschland eine Kündigungstradition. Die wurde ja gegeben, dass, okay, wenn ich kündige, kriege ich ein neues Handy. Wenn ich kündige, muss ich bei Sky nicht so viel bezahlen. Ne? Wenn ich immer vergesse zu kündigen, scheiße, dann muss ich die nächsten 2 Jahre 8 € im Monat bezahlen. Das ist mir auch immer passiert. Ne? Und da kündigst du ja automatisch, wenn du irgendwas neu abschließt, kündigst du erstmal, weil dich ja jemand bei dir melden soll. Und wenn dann niemand anruft, das ist ja, deswegen haben wir auch so eine hohe Quote gehabt, ganz ehrlich gesagt, weil die haben erwartet, dass jemand zurückruft, die haben erwartet, dass sie einen neuen Tarif bekommen, die haben sich gar nicht darum gekümmert, einen neuen Anbieter abzuschließen, sondern die haben einfach nur gekündigt, des Kündigungswillen. Weil es ist ja so, der Deutsche wird da gerade so dressiert, dass er kündigt. Ja?
Und bei dem Punkt finde ich spannend. Das heißt, wie viele kündigen auf Verdacht? Also, weil ich hätte gedacht, das machen höchstens 10-20%, aber nach eurer Erfahrung ist die Quote höher, oder?
Mehr. Ja. Die wenigsten, und das sind ja die gehören dann zu den 30%, die wir wirklich nicht mal zurückgewinnen können. Da war jemand an der Haustür vielleicht von dem Magenta-Farben oder von dem Roten, oder sie in den Shop gegangen, wurden da beraten. Da hast du ja auch nur ganz kurz Zeit, die zurückzugewinnen, weil dann gehen ja die Prozesse, Widerrufsfrist etc. pp., dann sind die weg. Das sind die 30%, ne? Diese 70%, die waren irgendwie sauer oder da hast du es vielleicht dann doch mal geschafft, wenn jemand vor Ort war. Aber, oder haben wir einfach nur gekündigtes Kündigungswillen, ne? Also das ist ein Großteil der Kunden. Es sei denn, du baust natürlich ganz viel Scheiße im Netz und es fällt ständig aus, ne? Dann gehen die auch alle in den Shop und machen was Neues. Aber unsere Erfahrung ist wirklich Kündigung des Kündigungswillen, ne?
Okay, spannend. Ich würde noch einmal nachfragen nach dem Thema PV und Wärmepumpe. Das haben wir jetzt ja eben angesprochen. Wie würdet ihr euren Kunden das empfehlen, es praktisch an den Frau oder an die Frau oder an den Mann zu bringen? Einfach Produkt verkaufen, zack, selber betreiben, oder hängt da was mit dran? Ist da ein Energiemanagement mit dran? Ist da irgendwas mit dran, dass man sagt, okay, ich vermiete oder ich verpachte oder verliese die Wärmepumpe oder ich liefere eigentlich die Wärmemenge und die Anlage ist meine? Was sagt ihr da? Welche Modelle bieten sich da an für ein Stadtwerk, und vor allem muss das Stadtwerk das selber können, oder gibt es dafür auch schon mittlerweile wieder White Label Anbieter, die das eigentlich viel günstiger dann prozessieren können?
Kann ich gerne was zu sagen. Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die örtlichen Rahmenbedingungen an. Wo befinde ich mich? Wie ist da auch, wie haben die Leute, die da wohnen, auch Geld? Ne? Also muss man halt sagen, wirklich, bin ich jetzt in einer sehr reichen Gegend, dann brauche ich kein Mietmodell, weil dort kaufen die Leute eher, die zahlen das teilweise, dann sagen die hier, nehmen den Koffer mit, na, und dann gut ist. Und dann gibt es wieder so schwächere Gegenden, da ist ein Mietmodell angebracht. Also das ist dann, man muss ja auch seine Kunden kennen. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man mal schaut, was habe ich überhaupt für ein Potenzial, wenn ich jetzt irgendwie ein Versorger bin, der 90% Mehrfamilienhäuser hat. Ja, dann brauche ich ja kein Produkt für ein Einfamilienhaus als PV. Ne? Dann muss ich wieder über andere Modelle nachdenken. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt in seine Region reinschaut, was dann da ist. Und ich finde alles charmant. Also wir haben schon Contracting-Modelle verkauft für Wärme und auch damals noch für Gasheizung. Ne? Ist ja jetzt ja nicht mehr, ist ja böse jetzt. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr. Und wir haben Photovoltaikanlagen vermietet, wir haben Photovoltaikanlagen verkauft. Wir haben gemerkt, halt im Osten, da wo ich herkomme, da wird eher vermietet, ne? Also da mieten die Leute auch gern. Und dann eher in anderen Teilen Deutschlands, dann wird auch eher mehr gekauft. Und das kommt dann immer speziell wirklich auf die Struktur mit an. Und das muss nicht jedes Stadtwerk selber können. Es gibt gute White-Label-Partner, ne? Also sehr, sehr gute White-Label-Partner, die sich um alles kümmern, die das ganze Fulfillment übernehmen, die vom Lead bis zum Sale alles machen, wo letztendlich der Versorger nur stellt seinen Namen zur Verfügung, kriegt dafür auch noch Geld, ne? Weil letztendlich würde der Player wahrscheinlich auch so in den Markt reinkommen und in seinen Namen alles verkaufen, hat der Versorger gar nichts von. Muss man halt wirklich gucken, also das kann man auch rausfinden dann, gerade in so Netzwerktreffen. Wir sind ja da auch sehr, sehr aktiv und unterstützen mit. Wir machen ja wirklich die ganze Bandbreite vom Lead generieren im Namen des Auftraggebers über die Qualifizierung eines Leads am Telefon. Das machen auch noch ganz, ganz viele Versorger falsch. Die nehmen jede Anfrage, die reinkommt, fährt jemand hin und guckt sich das Haus an, obwohl ein Telefonat würde schon mal 70% der Kunden aussortieren, die gar nicht in die Rahmenbedingungen reinpassen, weil zu viele Gauben auf dem Dach, zu kleine Dachfläche, das Haus steht mitten im Wald, ne, oder Wärmepumpe. Bei Wärmepumpe sind die Ausschlusskriterien ja noch größer. Ne, das Haus irgendwie von 1912, das müsste erstmal kernsaniert werden. Und wenn du da aber rausfährst, wir haben es mitbekommen auch, und du warst bei den Terminen mit dabei, ne? Da ist einer zu 100 Terminen gefahren und dann sagt er, ja, irgendwie sind 15 Häuser überhaupt erstmal in Frage gekommen. Ja, diese 85 anderen hättest du mit dem Telefonat vorher und dem ordentlichen Fragenkatalog schon aussortiert. Und das machen wir hier, das machen wir mit unseren mittlerweile 40 Mitarbeitern, die dann sozusagen diese ganze Sache qualifizieren, dann den Außendienst terminieren und dann letztendlich über verschiedene Partner, das kann man über Handelsvertreter etc. pp. Machen, da gibt es auch gute andere Agenturen, ne? Also die dann auch den Sale letztendlich machen. Ne?
Ja. Sehr, sehr interessant. Aaron, ich habe bei dir ein Zucken gesehen. Wolltest du noch was ergänzen drin, als Philipp gesprochen hat? Oder sagst du, nee, das hat er alles erzählt, was dir unter den Nägeln gebrannt hat?
Das Zucken ist manchmal so, dass man sich wünschen würde, die Sachen gehen doch schneller und die verantwortlich handelnden Personen nutzen einfach das, was schon da ist. Deswegen auch nochmal hier der Werbeblock dafür, nutzt doch einfach Kooperationspartner, nutzt Tools, die am Markt sind. Das alles selber machen zu müssen, kostet so viel Zeit, kostet so viel Geld und im Zweifel ist sowieso ein anderer Player, der einen Fokus auf dieses Geschäft hat, auf neue Geschäfte, sowieso schneller und sowieso besser und dann lieber die Fähigkeit der Kooperation nutzen, den Bonus der Regionalität ausspielen und dann auch die internen Ressourcen zu entlasten. Also was wir erleben ist immer wieder, da gibt es dann ein, zwei Mitarbeiter, die kriegen dann so ein Klopfen auf die Schulter und sagen, wir müssten dann dreimal am Kopf gekratzt, jetzt Wärmepumpe und PV und mach doch mal und dann wird angefangen, alles mühsam selbst aufzubauen. Lieber die Tools, die sich bewährt haben, am Markt nutzen, da gibt es wunderbare Tools, da gibt es wunderbare Dienstleister, das einfach schlau zusammenknüpfen, zusammenspinnen, mit regionalem Handwerk vor Ort noch verknüpfen und dann hat man da wirklich eine kluge Lösung oder zumindest erstmal die Eintrittskarte in diesen Markt. Andersrum, was wir nämlich gesehen haben, ist, dass ganz viele erstmal alles aufbauen wollen, alles an die Rampe stellen möchten und dann geht die Werbung los. Ja, aber dann muss ich aber auch sagen, da bin ich im anderen Jahrhundert schon irgendwie, wenn ich da aus dem Fenster gucke, angekommen und kann ich wieder mal in DeLorean steigen und sagen, gut, okay, das war jetzt irgendwie die falsche Abbiegung. Also da lieber die Geschwindigkeit durch Marktteilnehmer auch gewährleisten und lieber auf den Anspruch, alle selber lösen zu müssen, einfach ein bisschen runterschrauben.
Wie überzeugt ihr da eure Kundinnen und Kunden als Stadtwerke? Weil ich kenne es tatsächlich auch häufig, dass erst dann was delegiert wird und nach außen gegeben wird, wenn man das einmal durchdrungen hat. Sprich, man mag ungern diese Abhängigkeit entstehen lassen, dass ich selber einen Prozess nicht checke, den von jemand anderen machen lasse und dann womöglich gar nicht durchblicke, dass ich da irgendwie da zehnfache zahle oder sowas und es gar nicht richtig beurteilen kann. Was sind eure Argumente, die sagen, okay, ihr könnt es noch nicht, ihr müsst es aber auch nicht aufbauen, weil ansonsten habt ihr das Problem, dass ihr in 3 Jahren was fertig habt, was dann keiner mehr haben will, sondern es muss jetzt an den Kunden gebracht werden. Wie schafft ihr es, die zu überzeugen an der Stelle? Weil ich kenne ja viele Stadtwerke-Kollegen, die genauso denken.
Es sind ja zwei verschiedene Sachen. Die eine Sache ist ja die Frage, gibt es Vorbehalte gegenüber Kooperationspartnern, Dienstleistern? Kann ich verstehen. Das ist aber sehr schnell zu lösen, indem es halt jemanden geben muss, der den Hut auf hat und die Prozesse nachfragt und nachvollziehbar auch ins Unternehmen, ins eigene EVU tragen kann. Das sollte schon gewährleistet sein. Also blindes Vertrauen ist hier nicht angebracht, sondern auch das Durchdringen der Prozesse und das Einweben in die internen Strukturen, um nachher auch eine Übernahme der externen Strukturen und Abläufe in interne Strukturen und Abläufe zu gewährleisten. Also das ist das eine, das sollte schon gewährleistet sein. Das ist aber auch nicht übermäßig strapaziös. Das muss man sich halt einfach mal erklären lassen und dann prüfen. Das zweite ist ja überhaupt erstmal die Bereitschaft. Die Bereitschaft zu haben, ich lasse mich darauf ein. Und da sind wir wieder bei dem Kern, ist Vertrieb, ist Kundenservice, ist der Fokus auf neue Geschäftsmodelle Chefsache. Dann funktionieren die Sachen nämlich. Es funktionieren ganz viele Sachen immer erst dann, wenn von oben der Druck einfach erhöht wird. Und das sehen wir einfach sehr oft, dass das noch nicht der Fall ist. Sonst würde das dann auch schon passieren. Und jetzt war deine konkrete Frage, ja, wie motivieren wir jetzt diese EVUs? Naja, das ist zum einen natürlich so ein bisschen das Klappern mit dem Sargdeckel, ne? Also was wäre wenn und schau mal in die Zukunft und dann ist ja die Marktlage sehr, sehr klar, dass wenn ich mich heute nicht drum kümmere, ich auch morgen erst gar nicht mehr anfangen brauche, sondern jetzt muss ich wirklich dieses Momentum nutzen, Kunden abholen, die jetzt schon auf den Startlöchern stehen, um von anderen Kunden oder von anderen Marktteilnehmern abgeworben zu werden. Und das Zweite ist, dass wir die Leute, die in dem EVU sind, und da gibt es sehr viele kluge, motivierte und engagierte Leute, auch mit einzubinden, weil es gibt da ja die einzelnen Player, die sagen, wir wollen und wir müssen nach vorne und die brauchen manchmal einfach nur die Rückendeckung und die brauchen einfach auch mit unserer Hilfe ein Stück weit, ja, kluge Argumente, aber vor allen Dingen halt auch Leute, die gemeinsam dann nach vorne gehen und manchmal ist ja der Prediger im eigenen Land nichts wert, da braucht es dann manchmal einen Dienstleister und da rede ich jetzt gar nicht von uns, sondern einfach einen Impuls von außen, wo man dann irgendwie reinkommt, sich dreimal den Kopf kratzt und sagt, meine Güte, warum macht ihr das so? Dann ist das, was schon 10-mal gesagt worden ist, auf einmal beim 11. Mal gesetzt und dann wird das auch gemacht. Ne? Aber am Ende des Tages gibt es auch die Fälle, ja, Philipp, wir haben das immer mal wieder gehabt, wo wir dann sagen, wenn keine Änderungsbereitschaft da ist und wenn wir letzten Endes als störend wahrgenommen werden, weil wir etwas anders machen, wie es jetzt ist, obwohl das, was jetzt ist, nicht zum Erfolg führt, dann sind wir jetzt nicht in der Position zu sagen, wir überzeugen und verkaufen das intern. Das muss immer vom Auftraggeber kommen.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, Einstein hat das mal gesagt, immer das Gleiche machen und darauf zu hoffen, andere Ergebnisse zu bekommen, ist Wahnsinn. Und wenn die Erkenntnis noch nicht da ist, dann muss man sie noch einen Augenblick da belassen. Wenn wir jetzt am Ende nochmal den Blick nach vorne werfen würden oder wollen, was würdet ihr gerne in diesem Jahr noch als Presseschlagzeile lesen, wenn ihr eure, keine Ahnung, analoge Zeitung oder digitale Zeitung aufschlagt? Was soll da lesen? Philipp, hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, Mensch, wenn ich das morgens lesen würde bei meinem Kaffee, das wäre cool.
Jetzt auf unsere Firma bezogen oder auf mich privat?
Beides, das klingt beides spannend. Jetzt hast du aber was angeteasert hier.
Nee, also unser Ziel ist ja, das sagen wir ja auch in unserem Podcast, wir wollen Qualitätsmarktführer sein und wir sind jetzt sehr, sehr aktiv im Bereich Leads für Energiedienstleistungen, für Wärmepumpe, Photovoltaik und unser Anspruch ist es, dort den qualitativ hochwertigsten Lead einfach zu machen, ne? Und das kann gerne auch im PV-Magazin oder irgendwo stehen, ne? Also wir haben ja mit der Heidi jetzt eine Pressesprecherin, die da auch zu dir jetzt zum Beispiel den Kontakt mit aufgenommen hat über Christian. Ja. Und das wäre schon geil, ne? Dass wenn da drin steht, Ziels machen den besten Leads am Markt, da würde ich mich freuen, ne? Und privat, ja, das
Das wird den Rahmen mal. Sprengen, oder was?
Na, was sagst du?
Das wird den Rahmen sprengen, oder was?
Philipp Borosch schafft es endlich und zieht auf die Kanaren. Ja, aber das interessiert ja gar keinen Menschen, das interessiert auch mich.
Ich dachte jetzt, das wäre dann irgendwie der Kicker irgendwie, ja, dass du jetzt dann doch nochmal den Sprung in die Profiliga schaffst oder so, ja, anstatt
der Management bei Dynamo Dresden. Stimmt, das wäre was, ja, genau. Ja. Wird Geschäftsführer von Dynamo Dresden. Das wäre mein Traum. Dann würde ich den Laden erstmal aufräumen. Ja.
Sehr gut, cool. Aaron, wie ist bei dir? Hast du da was, wo du sagst, Mensch, das wäre nicht cool, wenn ich das jetzt mir überlege und ausmalen dürfte? Das würde dich begeistern.
Ein bisschen was Provokantes, ist das gestattet in einem Podcast?
Klar,
halten voraus. Das deine Zuhörer aus, ja, ne? Ja. Also wenn ich lesen würde, dass 25% der Belegschaft ausgetauscht oder gekündigt werden würde und trotzdem die Effektivität erhöht werden würde, dann würde das eine Bestätigung geben. Das ist wirklich eine provokante These, aber ich bin ganz offen. Wenn ich sehe, was im Konzern Geld ausgegeben wird, wenn ich sehe, was im Stadtwerk Geld ausgegeben wird, wenn ich sehe, was da an Prozessen gemacht wird, die ins Nichts führen, die nur Geld kosten, wenn ich höre in Meetings, was alles nicht geht, anstatt sich darüber zu unterhalten, was geht, dann werde ich wirklich wahnsinnig, weil ich mir die Frage stelle, was passiert in dieser Zeit, während wir über die Vergangenheit diskutieren, lösen werden wir die Probleme nicht. Also nach vorne gerichtet, die Leute, die übrig bleiben, wenn man jetzt einmal wirklich sagt, okay, es bleiben jetzt 50-75% der Belegschaft da und das sind die Leute, die wollen. Das sind nicht die Leute, die verwalten. Das sind nicht die Leute, die die Kunden als Abnehmer sehen, sondern das sind Leute, die gestalten. Dann ergibt sich nämlich auch ein Momentum, eine Dynamik daraus, dass man ganz viel in der Zukunft aufbauen und gestalten kann. Wir haben momentan jetzt einen riesen Wasserkopf in vielen EVUs drinne, die sich über alles unterhalten, aber oft und viel zu wenig über kluge Lösungen und smarte Lösungen. Das will vielleicht niemand hören. Das ist aber mein ganz persönlicher Eindruck, auch wenn wir immer wieder in Runden sind. Ich möchte an einem Beispiel festmachen. Wir haben Projektskizzen und Charts gesehen, da ist an alles gedacht. Wie gehört der Kunde wohin und wann? Touchpoint, geht der von Prozess A nach Prozess B, von Silo C zu Silo D? Aber die Frage, wo kommt der Kunde her und wer generiert den Kunden, ist überhaupt gar nicht gestellt. Also alles, was an Kapazitäten freigemacht wird, bitte und gerne in Kundenservice, in Kundenmanagement, in den Vertrieb investieren. Dann kann man auch hinten raus wieder einen Wasserkopf aufbauen, aber den zu vergrößern und auf der anderen Seite zu sparen, das finde ich schade. Von daher Schlagzeile wäre, wir haben 50% der Kosten reduziert und 200% Umsatz gesteigert, dann wäre ich glücklich. Weil, und wenn wir dann noch ein bisschen was dazu beigetragen haben, dann fände ich das gut.
Sehr gut, vielen Dank, Aaron. Das ist mal eine steile These. Die ist die Frage, ob darüber das auch öffentlich so gut berichtet wird. Nochmal ganz am Ende, wenn wir jetzt nochmal die Rolle umdrehen würden, welche Frage würdet ihr euch selber noch stellen am Schluss? Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das wollte ich tatsächlich auch nochmal gern thematisieren oder das Thema haben wir jetzt noch nicht gehabt? Philipp oder Aaron, ist da noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das wäre jetzt cool?
Ich fand den Podcast allgemein cool bis jetzt. Wie ist es bei dir? Hast du eigentlich wiederkehrende Gäste oder rätst du immer wieder neue?
Ich bin tatsächlich kein Urlaubswiederholer. Insofern, ich mache immer wieder neu. Ich habe noch keine Gäste gehabt, oder? Nee, die wiedergekommen sind. Oder wollt ihr euch jetzt wieder einladen für irgendwann oder was? Oder was höre ich daraus?
Genau. Es gibt ja auch so eine Podcast, ne? also größere, so OMR zum Beispiel, die haben ja immer wieder so ein Panel, ne? Dann quatschen halt immer wieder dieselben und zwischendurch kommen halt immer wieder neue Gäste. Es ist halt ein mega spannendes Thema und ich persönlich würde mich freuen, wenn noch offener diskutiert wird. Oft reden ja immer irgendwie dieselben Leute, dieselben Themen und man kommt nicht so richtig voran. Es gibt sehr, sehr starke Dienstleister draußen, sehr, sehr fähige Unternehmen auch, die unterstützen können, die aber teilweise nicht unterstützen dürfen, aber immer nur begrenzt, und dass man da mehr die Augen offen hat und mehr Leute mit an den Tisch holt, um einfach, wir wollen auch die Ziele mit erreichen. Wir leben im selben Land wie die Energieversorger und wir haben auch Bock, da mit was mit anzupacken. Und wenn wir da teilweise irgendwie vor Hürden gestellt werden und Bürokratie und allem drum und dran, dass man dann irgendwelche Ausschreibungen und dann kriegt doch wieder der andere den Zuschlag, wo es aber schon seit Jahren rumort, das macht mich einfach ja irgendwie auch teilweise aggressiv, weil man einfach sieht, es passiert nichts, obwohl seit Jahren dieselbe Scheiße passiert, ne?
Ja, wobei, woran konkret denkst du da an der Stelle? Was sind die Themen, wo wir immer im selben Kreis rühren und nicht praktisch nach vorne kommen?
Was ja, also das ganze Thema Energiemarkt, was da passiert, also gerade die neuen, in Anführungsstrichen, coolen Player zeigen ja, wie es funktionieren kann. Ne? Ja. Also die gehen den Kunden an, die erzählen die Storys, die nutzen die sozialen Medien, die machen Panels, die machen Infoveranstaltungen. Das macht einfach Spaß zu sehen. Ne? Und ich wette mit dir, dass wir haben es ja auch schon für Stadtwerke so gemacht. Also wir haben ja auch ein bisschen frischen Wind reingebracht und haben Glasfaserveranstaltungen anders aufgezogen. Wir haben da ehemalige Radiomoderatoren mit reingenommen, eine Promotion-Aktion gemacht, die dann lustig war, ein bisschen ausgefallen, Guerilla-Aktion. Und nicht dieses Standard F und wir schicken mal einen Brief und schicken wir 10.000 Briefe, dann kommt bestimmt irgendwas zurück und dann machen wir E-Mail-Marketing, die landen alle im Spam, ich war jetzt mal im Termin dabei, da haben die sich gefeiert, dass sie jetzt 500 E-Mails rausschicken. Ich hab gesagt, wenn da 50 Leute öffnen, ne, das wäre schon viel, habe aber gedacht, das werden nicht mal 5 öffnen. Ne? Das ist Wahnsinn. Und wenn du dann sowas hörst und dafür wird Haufen Geld ausgegeben und dann wird an einem anderen Ende wird wieder gespart. Und dann noch ein Beispiel, wir haben jetzt einen Newsletter bei uns intern, wir hatten sowieso jeden Monat, das machen wir jede Woche, ne? Und da habe ich das jemandem erzählt, auch von dem Stadtwerk, da hat er gesagt, ja, bei uns der interne Newsletter wurde eingestellt, weil er hat immer nur der Vertrieb Erfolgsmeldungen gebracht und das war den anderen Abteilungen zu blöd. Das ist also krass, wenn der Vertrieb keine Erfolgsmeldung mehr hat, dann haben die anderen Abteilungen bald keinen Job mehr. Aber
ja. Ja, vor allem die Konsequenz, dass man ihn einstellt, hätte man sagen können, okay, dann müssen die anderen Abteilungen auch mal ihre Erfolge melden, weil die machen ja auch tolle Sachen, gar keine Frage. Aber ja, das ist ja genau das, was mich immer stört, auch tatsächlich bei Stadtwerken, dass sie ja das so wenig nach außen kehren. Ja. Also dass sie wirklich mal sagen, okay, ich habe was auf die Kette bekommen und alleine schon die Erreichbarkeit, also wenn man jetzt gucken würde, welche Stadtwerke Geschäftsführer geben tatsächlich mal ein Podcast-Interview oder gehen mal auf YouTube online oder irgendwo bei LinkedIn, ja, sich überhaupt da mal zu registrieren, dass tatsächlich wenig, zumindest bislang wenig Bereitschaft, und das spüre ich tatsächlich, dass diejenigen, die es machen, und da habe ich jetzt gerade einen Kollegen hier aus der Nähe in Erinnerung, die stechen hervor, die sind sofort Primus inter pares oder der Einäugige unter den Blinden, weil sie halt sagen, okay, ich probiere mich da mal aus, weil die sind ja keine Profis, wenn sie dann da irgendwie bei Social Media anfangen, aber alleine schon dieses mal starten ist so viel besser, als da abzuwarten. Insofern, ich bin voll bei dir und ich frage mich ja immer, ich bin ja der Meinung, die Energiewende ist eine Menschenwende, wie man das hinbekommt, da mehr Menschen diesen einen Impuls zu geben, dass sie mal oder inspiriert werden, dass sie es einfach mal ausprobieren und nicht jeder immer in den gleichen Krams rumdings. Und mein Vorteil ist ja, bei mir glauben sie immer, ich komme als normaler Ingenieur um die Ecke und wir machen hier einen normalen Workshop, wo alle hier, keine Ahnung, irgendwas aufschreiben oder sowas. Und wenn ich dann mit denen anfange, erstmal einen Code of Honor aufzustellen, dann machen wir eine Traumreise und dann sind die schon so aus dem Universum rausgeballert, dass dann eigentlich die schönen und kreativen Gedanken kommen, wo ich denke, okay, jetzt wird es doch spannend, jetzt haben wir die Ideen, die wir brauchen und nicht praktisch dieses immer im Gleichen unterwegs sein. Und da frage ich mich aber wieder, was wir tun können, dass wir da vorankommen, weil in den USA sind ja anscheinend ja alle so drauf, dass sie im Grunde hier gleich ein neues Startup gründen und irgendwo was anderes machen, aber in Deutschland fällt es das manchmal so schwer und da gucke ich immer danach, was ist es, was wir machen können. Ich meine, ihr macht einen geilen Job, macht der Guerilla-Taktik und was weiß ich was, euch müsste es eigentlich 10-mal geben, dass die überall.
Es gibt ja auch noch mehr so Firmen wie uns und wir haben auch Bock auf neue Aufträge, das ist klar, ne? Aber wir schaffen da gar nicht alles, es gibt so viel zu tun. Uns muss es 10, 100 Mal geben, um die ganzen Themen mit zu bewerkstelligen. Von daher, ja, lass uns angreifen, lass uns ein paar Traumreisen machen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir haben Bock, ne? Also wir wollen damit anpacken und wir haben echt gute Ideen. Und vor allem das Gute ist, hat Aaron auch schon gesagt, es wird ja schon gemacht. Man muss ja das Rad gar nicht neu erfinden. Also ja. mache auch seit jetzt fast 20 Jahren Vertrieb und ich gucke mir immer erstmal die an, die es am besten machen. Dann mache ich es erstmal so wie die, hinterfrage das gar nicht, wer ist hier der Beste? Alles klar, ich mache das. Und dann mache ich es auf meine Art und Weise und versuche es noch ein bisschen auf authentische Weise und zu optimieren. Aber ich gucke mir immer erstmal an, was macht gerade der Beste am Markt? Und dann gucken wir das, alles klar, dann passt das da. Da wird ist ja nicht umsonst der Beste, ne?
Ja, richtig. Aaron, möchtest du was ergänzen oder machen wir den Sack zu?
Ja, schlank und kurz, im Mittelpunkt steht der Mensch. Andere Menschen öffnen uns Türen, schließen uns Türen zu Kunden, zu Mitarbeitern. Das werden die beiden größten Engpässe in der Zukunft sein. Bekomme ich gute Leute, bekomme ich gute Kunden, bekomme ich die Produkte und Dienstleistungen der Zukunft an eben diese Kunden verkauft. Und deswegen eben auch so meine provokante These und vielleicht auch nochmal einen Sprung zu deinem Workshop-Thema, was du eben hattest. Ich könnte mir gut vorstellen, es gibt dort 80%, die feiern das, die sagen, geil, endlich mal was anderes und nicht irgendwie komatös dann bis 12 Uhr die Mittagspause beginnt. Da wird es aber auch 20% geben, die haben die Haltung der verschränkten Arme und dann die Frage, was willst du überhaupt, was kannst du überhaupt und geh mal bitte wieder dahin, wo du kommst. Und um die geht's, um die müssen raus und die müssen sich ändern und wenn die sich nicht ändern, dann müssen die halt ersetzt werden, weil solche Leute ziehen wieder Leute an, die das, was die anderen aufbauen, wieder kaputt machen. Und ich habe es eben gesagt, im Mittelpunkt steht der Mensch, der zieht neue Kunden an, der zieht neue Mitarbeiter an. Und im Status quo werden wir diese Dynamik nicht halten, nicht in diesen Strukturen. Da muss es ein Aufbrechen geben, da muss es eine Präsenz geben, wie du das gesagt hast, von Geschäftsführerseite in die Öffentlichkeit. Es muss präsent und prominent einfach stattfinden, die Themen, die begleiten. Und man darf nicht die ganze Zeit in der eigenen Suppe schwimmen und sich beschweren, sondern jetzt mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen und auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen und vor allen Dingen mal denken und handeln wie ein Startup. Wie ein Startup im eigenen Unternehmen. Da würden sich ganz viele Strukturen aufbrechen, lösen, dann passiert eine Dynamik und das ist nämlich der wahre Wettbewerbsvorteil. Das ist nicht das PE-Kapital von der 1,5 Grad, die da einzig und allein dafür verantwortlich ist, sondern es ist der Spirit, das ist das Anpacker und Macher gehen und während da die anderen ihre Runden auf der Formel-1-Strecke drehen, da fahren halt manche Stadtwerke mit dem Einrad ohne Sattel da auf die Rennstrecke, ne? Und das funktioniert halt nicht.
Schönes Bild am Ende, Aaron. Also, ich sage vielen Dank. Mir hat es Spaß gebracht, Philipp, Aaron. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr dieses Thema weiterhin so mit Elan begleiten dürft. Danke.
Danke dir, Klaus.
Danke auch. Ciao. Ciao.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.